Liebe Gemeinde, Sonntag Misericordias Domini, auf Deutsch die Barmherzigkeit des Herrn. Gott hat ein Herz für unsere Misere. Wir haben einen, der barmherzig auf uns achtet. Jesus, der gute Hirte. Im Evangelium haben wir davon gehört. Und das möchte sich nun fortsetzen unter uns in der Gemeinde. Da sprach die Brieflesung schon davon. Jesus, der gute Hirte, achtet barmherzig auf seine Schafe. Schafe sind aber keine Einzelgänger. Sie leben im Verbund miteinander und sie brauchen das. Und so kann ich Jesus als guten Hirten nur im Verbund mit anderen erleben, in der Gemeinde. Jesus als guter Hirte und Hirtendienste in der Gemeinde und Gemeinde überhaupt, das gehört zusammen. Und einer der Predigtexte, die für diesen Sonntag auch vorgesehen sind, so mehr am Rande, macht das zum Thema. Da nimmt Paulus Abschied von der Gemeindeleitung in Ephesus und wir erfahren dabei wichtige Dinge, die biblische Gemeinde ausmachen. Apostelgeschichte 20. Von Milet sandte Paulus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht schonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Aus Apostelgeschichte 20. Die Stadt Ephesus, damals 250.000 Einwohner. Ein Riesentheater mit 24.500 Sitzplätzen. Der weltberühmte Tempel der Göttin Artemis fand sich darin, eins der 7 Weltwunder, über 48 Meter breit, 103 Meter lang, 100 Säulen von jeweils 16 bis 19 Meter Länge aus einem Stück. Gewaltig. Eine Kirche gab es nicht, aber Christen, Gemeinde gab es. Was war sie im Vergleich zu den anderen allen? Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gemeinde, von Gott erwähltes Aufgebot, durch das er zum Ziel kommt. Gibt es etwas Gewaltigeres? Gemeinde ist kein Privatverein, kein frommer Hobbyclub, sondern Angelegenheit des höchsten Gottes. Man kann eigentlich nicht groß genug von ihr denken. Sie ist nicht mit Gold zu bezahlen, sondern nur mit dem Höchsten, was es gibt, mit dem Blut, das Gott in seinem Sohn gegeben hat. Und deshalb sagt Paulus nun auch nicht, ich habe in der Gemeinde oder in der Kirche gearbeitet und gedient und vielleicht verdient, sondern ich habe dem Herrn als Sklave gedient, in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen. Es geht in der Gemeinde nicht um Lust und Laune und Unterhaltung, sondern um den Gott, der alles für uns gegeben hat. Paulus hat höchsten Einsatz geleistet, weil es um das Höchste geht. In der Gemeinde ist auch nicht alles immer schön. Im Gegenteil, das kann richtig schwierig werden. Da gibt's Tränen und Anfechtungen. Paulus hat das auf sich genommen und sich unter diese Schwierigkeiten gestellt, sich nicht darüber erhoben. Gemeinde, was gehört da alles dazu? Verkündigung natürlich. Und Paulus gibt hier Rechenschaft darüber. Das Zentrum der Verkündigung ist Umkehr zu Gott und Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Wir alle bewegen uns ja innerlich irgendwie. Und zwar entweder zu Gott hin oder von Gott weg. Es gibt starke Zentrifugalkräfte, die uns immer wieder von Gott wegbringen. Das geschieht von allein. Und da braucht es Umkehr. Die geschieht nicht von allein. Da braucht es entschiedene Entschlüsse. Wie beim Autofahren, wenn man sich verfahren hat. Wer falsch fährt, sollte nicht einfach weiterfahren, weil die Straße gerade so schön ist und die Landschaft so wunderbar, sondern er sollte wenden und umkehren. Bewegst du dich gerade zu Gott hin oder von Gott weg? Umkehr ist immer wieder nötig. Martin Luther meinte das ganze Leben lang. Umkehr zu Gott. Und Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Zu Gott kommen wir nur durch Jesus, indem wir ihm und seiner Erlösung vertrauen und uns ihm anvertrauen, mit ihm in einer Vertrauensbeziehung leben. Das ist Christsein. Durch Umkehr zu Gott und Glaube an Jesus Christus als Herrn entsteht und wächst Gemeinde Gottes. Umkehr und Glaube ist das Zentrum, aber nicht alles. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Willen Gottes. Alles, was Gott vorhat. Das ganze Evangelium. Das sah zum Beispiel so aus, Paulus kommt nach Ephesus, Apostelgeschichte 19 steht das, und er trifft dort einige Jünger, also Menschen, die verbindlich mit Jesus leben, und er merkt, da fehlt doch was. Und so fragt er sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? Hatten sie nicht. Paulus holt das sofort nach mit ihnen. Wir, die allermeisten Christen, Mitarbeiter, auch Pfarrer, würden gar nicht merken, dass da etwas fehlt. Wir würden und dürften auch diese Frage nicht stellen oder beantworten, weil sie nicht zu unserer Theologie passt, die wir heute haben. Und so motteln wir an unserer eigenen Kraft rum und wollen so Gottes Gemeinde bauen und erhalten. Paulus brachte das ganze Evangelium, alles, was Gott geben will, alles, was er haben will, alles, was Gott will und vorhat. Nicht nur das ABC eines Schulanfängers oder eines Konfirmanden, das bei uns schon manchen Erwachsenen überfordert. Und dabei geht es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern um ein inneres Verstehen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Also wie das wächst, wie das wirkt, wo es ist, wo es nicht ist, was da hineingehört und was nicht hineingehört und so weiter. Selber unter der Herrschaft Gottes leben, im Denken und Wollen, im Reden und Handeln, in der Kraft, die zu Gottes Reich gehört. Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes, des ganzen Willen Gottes, umfassend. Wo? Öffentlich und in den Häusern. Nein, die ersten Christen hatten keine Kirchen und brauchten keine. Sie trafen sich in öffentlichen Räumen und in den Privathäusern. Das Evangelium braucht den öffentlichen Rahmen, wo alle es hören, weil Gott alle meint. Er hat alle geschaffen und ihm liegen alle Menschen am Herzen. Wir haben Kirchgebäude und unsere Gottesdienste sind rein theoretisch öffentliche Veranstaltungen, klar. Aber es verirrt sich ja kaum ein Außenstehender hinein. Praktisch verhindern Kirchgebäude die Öffentlichkeit eher, als dass sie sie fördern. Und nur sehr selten gehen wir auf öffentliche Plätze oder in öffentliche Gebäude. Und wenn, dann kommt der Widerstand dagegen in der Regel aus der Gemeinde und nicht aus der nichtchristlichen Gesellschaft. Merkwürdig. Hier steht, das Evangelium gehört in die Öffentlichkeit. Gott hat einen Anspruch an alle. Und daneben hat das Evangelium ganz persönliche Aspekte. Deshalb trafen sich die ersten Christen nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern ebenso privat in den Häusern. Zum persönlichen Austausch und Gebet. Und um persönlich einander zu dienen und zu helfen und zu lehren. Wir brauchen persönlich Ermutigung und Wegweisung und auch Korrektur. Wo Glaube im Herzen zu Hause ist, ist auch Gemeinde in den Häusern. Unsere Gemeindekreise können das nur zu einem geringen Teil abfangen. Es braucht kleine Zellen, damit der große Organismus lebendig und gesund ist. Zur Gemeinde gehört die persönliche Begegnung und Gemeinschaft mit Christus und den Mitchristen. Das ganze Evangelium, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen öffentlich und in den Häusern. Kennzeichen biblischer Gemeinde. Ein weiteres Kennzeichen ist Seelsorge. Paulus sagt, ich habe 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört, mit Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen, zurechtzuweisen, die notwendigen Dinge ans Herz zu legen, zu Gemüte zu führen oder auch ihn zu warnen, den Kopf zurechtzusetzen, zurechtzuweisen. Verkündigung wendet sich an alle. Die Seelsorge an den Einzelnen persönlich. Paulus hat in Ephesus 3 Jahre lang um jeden einzelnen Menschen gerungen. Da war keiner ohne Seelsorge. Keiner. Gemeinde heißt, jeder steht unter einer Verantwortung oder Autorität. Und übt dann andererseits auch wieder Verantwortung und Autorität über andere aus. Wenn Gottes Wille wirklich an mir und in mir geschehen soll, dann brauche ich persönlich geistliche Dienste und Hilfen. Das geht nicht ohne. Ephesus war zum Beispiel ein großes okkultes Zentrum. Und viele waren dadurch in dämonische Bindungen und Abhängigkeiten und Belastungen geraten. Die brauchten Befreiung. Und das geschieht nicht von allein oder automatisch oder nebenbei. Das geschieht vornehmlich in der Seelsorge. Sie haben das später dann auch öffentlich bekannt und ihre ganze okkulte Literatur verbrannt. Das war eine Riesenaktion. Die Bücher waren Vermögen von heute 4 Millionen Euro wert, berichtet die Apostelgeschichte. Und die Folge war dann ein großer geistlicher Aufbruch und Erweckung. Aber was war da alles nötig, bis jeder Einzelne frei war? Und bis jeder Einzelne vom Geist Gottes wirklich erfüllt war und wirklich nach dem Willen Gottes lebte? Viel Kleinarbeit, Seelsorge eben, bis sich jeder tatsächlich angeeignet hat, was Gott ihm geben möchte. Und bis jeder das wirklich persönlich los ist, was Gott im Wege steht in seinem Leben. Das sind ganz persönliche und auch längere Prozesse. Das können wir nicht mit uns selber abmachen, nur. Natürlich sind wir heute evangelische Christen. Das bedeutet, es ist alles frei und freiwillig. Und jeder ist sein eigener Papst und hält sich für unfehlbar. Und was kommt dabei heraus? Jeder stolpert so vor sich hin, aber nur wenige kommen im Reich Gottes an. Mehr oder weniger fromme Mischungen, aber keine klare Jesus-Nachfolge in Gottes Kraft. Erst kürzlich hörte ich zum Beispiel von einem frommen Kirchversteher, anderswo nicht hier. Er ist sehr engagiert in der Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern. Er lässt sich jetzt zum zweiten Mal scheiden, macht seine zweite Familie kaputt, um eine Frau aus Syrien zu heiraten, damit sie in Deutschland bleiben kann. Und erklärt, das ist der Wille Gottes. Gott habe ihm das gesagt. Vermutlich glaubt er das sogar wirklich. Wie kommt es zu solchem Irrsinn? Weil wir eben denken, wir könnten alles mit dem Herrn Jesus direkt ausmachen und bräuchten niemand anderes dazu. Und dann verwechseln wir unsere Gefühle mit Gottes Gedanken und zweifelhafte Einflüsterungen mit der Führung des Heiligen Geistes. Gott hat Christen in eine Gemeinde gestellt, in eine Gemeinschaft, da braucht es Brüder und Schwestern. Und Gottes Willen erkennen und tun, da braucht es Zuordnung, das können wir nur gemeinsam. Jeder Christ braucht eine geistliche Einordnung. Jeder Christ sollte unter einer geistlichen Autorität stehen, wo er auch mal Rechenschaft gibt. Und wenn er dann ein Stück gereift ist, dann sollte er auch geistliche Autorität und Verantwortung für andere wieder ausüben. Jeder Christ sollte einen Menschen haben, der etwas weiter ist als er selber und dem er vertrauen kann. Und mit ihm kann und sollte er gewisse Dinge besprechen und auch bekennen, sein Leben mal offenlegen, dass der eine mal reinschauen kann und dann sehr persönlich Gottes Segen und Hilfe empfangen und wichtige Entscheidungen nochmal durchgehen und prüfen lassen. Das betrifft so etwas wie Partnerwahl eben oder Berufswahl oder Stellen- oder Ortswechsel. Was will da Gott? Der Seelsorger muss kein Pfarrer sein, meiner ist auch keiner, ist ein ganz normaler Mensch. Aber jeder sollte einen reifen Christen an der Seite haben, der in sein Leben hineinreden und hineinsegnen darf. Paulus hat jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt, jeden Einzelnen. Jeder Einzelne hatte Seelsorge. Und so wurde das Evangelium, so wurde die Verkündigung konkret und hat Menschenleben wirklich verwandelt und erneuert und geprägt. Und jemand hat nicht nur ein frommes Sprachzentrum aufgebaut, wo er dann fromm reden kann und alles andere bleibt beim Alten. Jesus Christus ist der gute Hirte und deshalb gibt es dann auch so etwas wie Hirtendienste in der Gemeinde. Da gehört Seelsorge dazu, da gehört Verkündigung dazu, Leitungsaufgaben, Verwaltung, vieles. In unserem Predigtabschnitt gibt es zwei Bezeichnungen für diese Dienste, die offensichtlich dasselbe meinen. Einmal heißt es, Paulus rief die Ältesten, die Presbyter im Griechischen, Vorangehende, wir sagen Vorsteher. Menschen, die bewährt sind, gereift sind, die führen können, was oft mit einem gewissen Alter verbunden ist, nicht zwangsläufig, aber schon öfter. Und die andere Bezeichnung, die wir hier lesen, die uns vielleicht wundert, ist Bischöfe. Das heißt auf Deutsch einfach Aufseher. Episkopos, das ist einer, der mal auf etwas drauf sieht, der etwas beaufsichtigt und sich darum kümmert. Diese Personen wurden damals unter Gebet und Fasten eingesetzt, wenn man Klarheit von Gott hatte, wer das sein soll. Das muss sich also nicht unbedingt mit demokratisch gewählten Kirchvorstehern decken, es kann sich decken, muss aber nicht. Es braucht jedenfalls in der Gemeinde, wenn Jesus als guter Hirte in ihr wirken soll, Menschen mit geistlicher Autorität, die sich um Einzelne oder Gruppen oder das Ganze im Sinne Gottes kümmern. Es braucht geistliche Leitung, nicht nur durch einen, sondern mehrere. Und es braucht eine geistliche Ein- oder Unterordnung aller in Liebe. Und so wie die Hirten Schafe vor Gefahren schützen müssen, also vor Klippen und vor Dornen und giftigen Kräutern, Raubtieren, was weiß ich, so müssen das auch geistliche Leiter in der Gemeinde tun. Paulus sagt, habt Acht auf euch selber und die ganze Herde, um als Aufseher, Bischöfe, die Gemeinde Gottes zu weiden. Und wovor müssen sie sich selber und die anderen hüten? Zum Beispiel vor Irrlehrern, diesen reißenden Wölfen. Das sind Menschen, die aus der Gemeinde und Kirche kommen, aber dann verdrehtes Zeug reden, steht hier. Und die andere Gläubige hinter sich herziehen und abspenstig machen. Da braucht es Wachsamkeit. Damals schon. Und heute noch viel mehr. Diese Wölfe mögen attraktiv aussehen und reden und im Schafspelz einherkommen. Sie mögen das fromme Vokabular perfekt beherrschen. Aber sie tun den Schafen keinen guten Dienst. Sie töten die Schafe. Sie zerstreuen die Herde. Sie zerstören einzelne Christen und Gemeinden und ganze Kirchen. Schon Jesus, der gute Hirte, hat davor gewarnt. Und eine Verkündigung, die nicht vor Irrlehren warnt, führt in die Irre. Wer das Falsche nicht benennt, fördert den Glaubensabfall. Diese Punkte sind möglicherweise etwas herausfordernd, aber es geht letztendlich um die Barmherzigkeit Gottes. Er will uns nicht unseren Miseren überlassen. Misericordias Domini, unsere Miseren bewegen das Herz des Herrn. Jesus, der gute Hirte, achtet barmherzig auf seine Schafe. Und Schafe leben im Verbund miteinander. Und deshalb gibt es Gemeinde. Und darum geht es in der Gemeinde. Der Hirtendienst von Jesus soll sich in ihr fortsetzen. Wenn es Gottes Gemeinde sein soll und nicht nur ein religiöser Verein, dann gehört dazu, in allem Gott sehen und ihm dienen, Umkehr zu Gott und Glaube an Jesus Christus als Zentrum, das Evangelium, den Willen Gottes vollständig ausrichten, Verkündigung öffentlich und in den Privathäusern, Seelsorge an den Einzelnen, für jeden Einzelnen, geistliche Leiterschaft und Autorität, Hirtendienste, Warnungen vor Gefahren und Irrlehren. Ja, Gemeinde ist etwas Merkwürdiges. Sie hat eine Würde, die wir uns merken sollten. Es ist Gottes Gemeinde. Er will in ihr wirken und zum Ziel kommen. Zu unserem Besten. Zu unserem Heil. Ja, zum Heil der Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte und hast dein Leben für uns gegeben. Du willst uns führen, dass wir deine Wege gehen und Gottes Leben in uns tragen und bewahren. Du willst und baust Gemeinde, die eine tragende Säule und Stützmauer der Wahrheit ist. Wir bitten dich, dass auch unter uns Gemeinde Gottes wächst und reift, in der dein Geist regiert. Wir bitten um Berufung und Ausrüstung und Vollmacht für geistliche Leiter, für Verkündigung und Seelsorge, für alle notwendigen Dienste. Wir bitten um Klarheit, was Verantwortlichkeiten und Ordnungen, auch Ein- und Unterordnungen betrifft. Wir bitten um Weisheit für hilfreiche Strukturen, die Leben fördern und bewahren und nicht behindern. Wir bitten für die, die du zur Leitung unserer Landeskirche berufen hast oder die sich darin befinden, unseren Landesbischof, die Synode, die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt. Bitte gib die Klarheit deines Geistes deinem Wort entsprechend und Mut, dafür einzustehen. Bitte wehre allem, was Schaden bringen würde, und mache es sichtbar. Wir bitten um Weisheit zur Unterscheidung auf allen Ebenen. Für uns selber bitten wir, dass wir lebendige Zeugen deines Sieges sind und andere dir in uns begegnen. Bitte erneuere deine Gemeinde und fange bei uns persönlich an. Amen.